Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den sonnigsten Podcast der Welt. Heute ist Sonntag und bei mir ist der wunderbare Micha mit seinen wallenden Locken und seiner Schnuffelkatze. Guten Morgen.
Schnuffelkatze. Du musst dir das jetzt so vorstellen, guten Morgen, dass ich jetzt auf so einem Einhorn angelaufen komme über eine Regenbogenbrücke, weißt du, ne? Regenbogenbrücke in Rancagora und die Katze auf der Schulter habe und die hat eine Piratenmütze auf.
Wie geil. Aber ja. So ist es doch auch. Ist doch jetzt gar nicht mal Fantasie. Nee, so stelle ich mich dich immer vor, wenn ich podcaste.
Ach, das ist die nackte Realität.
Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir wollen heute mal wieder die kleine kurze Woche für euch, ne, war gar keine kurze Woche, was rede ich denn, die Woche zusammenfassen für euch. Und wenn ihr das Wochenmenü noch nicht kennt, wir kommen gleich zur Folge der Woche. Ihr hört die komplette Folge, unser Interview mit Andreas Suika, der neue General Manager der Indie Arena. Den habe ich zum Gespräch eingeladen, um mir mal erklären zu lassen, ob das noch Indie ist, wenn man jetzt vollberuflich die Indie Arena auf der Gamescom managt. Da ist einiges passiert. Das hört ihr gleich in voller Länge. Und bevor wir dazu kommen, fassen wir nochmal kurz die Woche für euch zusammen, für alle, die vielleicht noch nicht Patreon sind oder uns noch nicht unterstützen. Welche Themen hatten wir diese Woche sonst noch? Welche Folgen? Kurz das Management Summary für euch. Und Micha, vielleicht noch kurz vorweg, falls ihr euch auf Patreon gerade wundert, wir hatten ja schon die 5000 erreicht als Ziel und haben uns auch sehr darüber gefreut und jetzt stürzt es gerade wieder so ein bisschen ab. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir als Alternative jetzt bei Steady sind. steadyhq.com/insertmoin. Das ist die deutsche Alternative zu Patreon. Und da haben wir auch jetzt nicht gezielt dazu aufgerufen, aber zumindest eben bekannt gemacht, dass man dort auch uns unterstützen kann in Euro und eben per Bankeinzug. Also sehr viele, die jetzt bei Patreon waren, sind jetzt auch umgezogen, haben uns angeschrieben, hey, ist es okay für euch, wenn wir auf Steady wechseln, weil es einfach bequemer für mich ist, per Bankeinzug zu zahlen und bei einem deutschen Unternehmen zu sein. Also von daher alles in Butter. Wir sind immer noch über den 5.000. Wir sind jetzt ungefähr bei $5.100. Wenn man das mal zusammenrechnet, wir haben jetzt an die 200 Euro auf Steady und deswegen keine Sorge bei Patreon, das ist kein Wegrennen von Leuten, sondern eher ein Rüberwechseln zu Steady. Das wollte ich an der Stelle nur kurz erwähnen, weil nach diesen erreichten 5000 das jetzt wieder so ein bisschen am Abstürzen ist, optisch zumindest.
Ja, aber das ist gut zu wissen. Also ein kleiner Teil nutzt die neuen Zahlungsmöglichkeiten, die es dort gibt. Das ist ja dann für die, die gerne Bankanzug haben wollen. Viele wollen ja dann, also viele haben ja auch eine Kreditkarte, aber sagen sich, nee, lieber nicht im Internet benutzen. Und das ist dann hier in dem Fall dann ganz cool. Also haben sich auch viele Leute gewünscht, dann dass sie dann auch nochmal Bankanzug bekommen.
Deswegen haben wir das auch so umgesetzt. Und es gibt dort auch die Jahresabos. Also dann muss man auch nicht monatlich irgendwelche Zahlungen leisten, sondern man kann dort auch einfach sagen, hier, Jahresabo abgeschlossen, fertig. Ist für uns natürlich auch eine Hilfe, einfach so ein bisschen finanzielle Sicherheit zu haben. Mhm.
Gut, Anfang der Woche.
War angefangen. Shift Quantum haben wir angefangen, das habe ich mit Daniel besprochen. Ah. Ist ein, kennst du vielleicht noch, du hast mit Daniel über die 3DS-Version gesprochen von Shift. Mhm. Ein sehr witziges oder skurriles Puzzle-Game, was jetzt auch den Sprung eben geschafft hat auf die größeren Konsolen. Und Shift Quantum führt die Tradition der Serie weiter. Also du kennst es ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein Puzzle-Game, bei dem man in so einer Art Schwarz-Weiß-Welt läuft und auf Knopfdruck die Welt umdreht und sich dann quasi invertiert. Also du bist eine weiße laufende Figur auf weißen Blöcken und dann drückst du einen Knopf und dann stampft sich diese Figur quasi in den Boden. Das Spiel dreht sich um und du bist auf der anderen Seite in so einem gräulichen schwarzen Ton und kannst dann entsprechend auch Sachen erklimmen oder kommst auf höher gelegene Plattformen, weil du einfach die invertierte Version der Welt dann auf einmal vor dir hast. Schwer zu beschreiben, aber wenn man es einmal kurz gesehen hat, ist es sofort klar. Und Shift Quantum.
Ja, genau. Also der Vorgänger war cool. Und ich habe dann halt gelesen, dass das jetzt von einem neuen Entwickler kommt. Also die alten Entwickler haben sozusagen das ganze Konzept und so an einen anderen, an ein anderes Team lizenziert. Und was ich so gehört habe, Manu, ist, dass das Ganze jetzt auch ein Story-Konstrukt hat? Oder ist das?
Ja, das habe ich auch den Daniel gefragt im Podcast. Es deutet sich so an. Also wenn man den Trailer anschaut, dann sieht man, dass da so ein Mädchen mit so einem Schal läuft und so weiter. Also es wirkte so ein bisschen eher, als hätten sie da jetzt eine Story eingebaut. Aber das hat Daniel verneint. Es gibt so ganz, ganz kurze, kleine Intro-Sequenzen mal zwischendurch. Aber gibt keine wirkliche Story, es ist weiterhin ein reines Puzzle-Game. Ja,
aber also das Schiff, das war damals ziemlich cool. Das war ein echt kleiner Sleeper-Hit so. Quantum ist ja cool, dass es überhaupt eine Fortsetzung bekommt. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber geil.
Schön. Ja. also jetzt kein weltbrechendes, cooles, wahnsinns tolles Spiel, aber auf jeden Fall, wenn man so auf diese Puzzle-Games steht, ein solider Puzzle.
Aber was jetzt ja auch genau. So ein Sleeper-Hit ist, was auch so ein Geheimtipp ist, ist dann das Spiel, was am Dienstag besprochen worden ist. Da bin ich ein bisschen schade, dass ich nicht dabei war, weil ich habe mich jetzt auch sehr auf den Titel gefreut. Aber, und zwar geht es da um Yoko's Island Express und das ist eine ziemlich coole Mischung aus Metroidvania und Pinball.
Und im ersten Moment denkt man, what? What? Es ist tatsächlich genau das. Es ist ein Metroidvania-Spiel, ein sehr süß gezeichnetes, alles so handgemachte Grafiken. Du bist ein kleiner Mistkäfer und rollst deinen Mistball vor dir her. Du kennst es bestimmt aus irgendwelchen Tierdokus, diese kleinen Käferchen, die sich auf die Vorderbeine stellen und dann mit den Hinterbeinen diese Mistkugel in ihr nach Hause rollen, um dann irgendwie Ernährung zu haben und so weiter. Und dieses Konzept haben die aufgegriffen und haben sich gedacht, naja, wenn der sowieso schon unser Hauptcharakter so einen Ball rumrennt und vor sich her schiebt, dann können wir doch da eigentlich auch Pinball-Elemente einbauen. Und es klingt so absurd, aber es funktioniert so hervorragend gut. In dieser Welt, du hast halt so eine 2D-Ansicht von der Seite, wo du dann mit deinem Mistkäfer langläufst oder langrollst und dann hast du halt diesen linken und den rechten Flipperfinger und diese Bumper, also genau die Elemente, die man aus Pinballs und Flippertischen eben kennt und die aktivierst du dann damit und damit schleuderst du diesen Yoku, der ein kleiner Postbote ist in dieser Welt, durch die Landschaft und musst dann eben bestimmte Ziele erreichen. Also du hast so eine Story-Mission, wo du halt bestimmte Briefe abgeben musst bei bestimmten Leuten in dieser Naturwelt. Das sind alles Tiere, die da rumfleuchen und kreuchen. Und hast dann auch wirklich so Bosskämpfe, die dann funktionieren wie ein Flippertisch. Also der Bossgegner ist dann, keine Ahnung, eine wild gewordene Biene oder irgendwas. Und dann musst du eben mit den Flipper-Elementen bestimmte Bahnen abfahren. Dann hast du irgendwie Schnecken, die explodieren. Das heißt, der Yoku sammelt dann Schnecken ein. Dann musst du mit dem explosiven Schneckengemisch irgendwo einen Stein sprengen, um dann eine neue Bahn quasi freizuschalten, eine neue Lane im Flipper, um dann dort wieder irgendwelche Früchte einzusammeln. Klingt völlig absurd, aber wenn man das spielt, also ich konnte es nicht mehr weglegen, dieses Spiel. Ich musste das fast am Stück durchspielen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ganz
toll. Da bin ich auch, ich finde auch cool, dass dieses Flipper-Konzept halt immer noch so mit ungewöhnlichen Ideen bedient wird. Also es kommt ab und an, kommt irgendwie einfach mal so ein Titel raus, der sich das zu eigen macht, also der jetzt nicht einfach bloß einen Flippertisch abbildet, sondern der wirklich sich überlegt, okay, was können wir denn mit diesem Konzept irgendwie machen? Und Yoko's Island Express scheint da jetzt auch erstmal so der Höhepunkt zu sein. Also es gab schon einiges in dieser Richtung, also zum Beispiel Flipper, die Tower Defense irgendwie mischen. Man denke da auch zum Beispiel an das Odama für den GameCube oder es gab auch schon so Weltflipper, sag ich mal, wo man so durch verschiedene Tische geht, wie Flipnik damals auf der PlayStation. Aber das ist jetzt wirklich so, das Ganze hat ja wirklich eine konsistente Welt. Also du hast ja, das sind ja quasi, das ist ja eine große zusammenhängende Karte, die du da quasi wie beflipperst, kann man das so sagen? Beflippern.
Ja, man beflippert
die. Also man rollt die quasi eine riesen Karte irgendwie ab. Und das ist irgendwie schon geil. Also das war mir auch, ich finde auch schade, dieses Spiel ist auch nicht so richtig gut kommuniziert. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute gar nicht so wissen, dass es überhaupt existiert. Und wenn sie dann was Sachen sehen, dann ist es auch schwer einzuschätzen, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert, weißt du? Also man sieht es an den Bildern nicht so gut und ich habe auch jetzt nicht so viele Reviews drüber gelesen, deswegen freue ich mich, dass wir das letzte Woche auf jeden Fall als Thema hatten. Vielleicht werden dann einfach 2, 3 mehr Leute drauf aufmerksam.
Absolut. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen Interesse an Metroidvania habt, dann hört da mal rein. Es ist auch eher 60-70% Metroidvania-Gameplay und dann eben so der Rest 30-40% Flipper. Also das ist wirklich eher ein Metroidvania-Spiel, ein auch kein so langes. Also manchmal sind ja so Sachen auch wie Hollow Knight oder so, da bist du ja 20, 30, 40 Stunden beschäftigt im Endeffekt. Und das ist ein Metroidvania, was du in 5-6 Stunden auch durchgespielt haben kannst, wenn du nicht alle Collectibles hast. Also ein sehr knuffiger Titel, solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und tatsächlich auch die Geburt einer Idee, mal eine Folge zu machen, wo wir über verschiedene Flipper-Spiele reden, die eben was reinbringen in das Flipper-Genre, was eben nicht klassisch so wie Zen-Pinball oder so ist. Also wir suchen gerade, recherchieren gerade so ein bisschen zusammen, um so eine Art Best-of-Flipper-Skurrilitäten zu machen mit dem Robert. Also das ist gerade schon in Arbeit. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal Wünsche oder Tipps im Discord.
Fängt natürlich bei so Sachen wie Pinball of the Dead an. Es gab mal so ein House of the Dead-Pinball, geht dann über zu den Odama und solche Dinge. Wir übersehen aber schon auch was. Gab's doch diese eine Monty Python, Balls of
Board of Steel oder
sowas. Board of Steel war dann, ich da muss jetzt an Duke Nukem denken, aber ich überlege gerade, wie das hieß, Balls of, ach, da gab es zwei Stück von so einem, das sieht dann auch sehr cool aus. Das war dieses Tower Defense Ding, da vergesse ich nur jedes Mal den Namen. Aber das ist, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen auch. Da gab es auch jetzt kürzlich eins für PC, was auch das Odama-Konzept modernisiert hat, wo man auch irgendwie so Heere steuert und so. Das ist ganz cool. Also ein kleines, witziges Genre, über, da reden wir auf jeden Fall dann nochmal drüber. Das, also so schnell kommt das hier nicht davon. Problem mit dem Bekanntheitsgrad wird das nächste Spiel nicht haben. Und zwar geht's um The Crew 2. Das wurde am Mittwoch besprochen. Und ja, The Crew 2 ist die Fortsetzung von The Crew und ein Open-World-Rennspiel in bester Arcade-Manier mit der Besonderheit, dass du hier jederzeit zwischen verschiedenen Autos switchen kannst. Und das Ganze ist
Nicht nur Autos, Boote.
Und ja, Flugzeuge also auch Boote, genau, auch Boote. Also du kannst, wenn du möchtest, Flugzeug fliegen und dann in der Luft dich zu einem Boot verwandeln und dann vom Boot aus dann zu einem Auto werden. Also es hat so ein leichtes, so einen leichten Spy Hunter Flair irgendwie dadurch. Geht aber tatsächlich eher in die Richtung Open World Racing. Und da machst halt alle Disziplinen. Also du machst halt Offroad und Straße und Tuning und Drift und weiß der Geier, und das Ganze, also das Aushängeschild von der Crew ist neben dieser Wechselerei selbstverständlich die Abbildung von Amerika.
Ja,
damit genau, ist der so erste Teil
auch, genau.
Genau, der Vorgänger ist halt damit bekannt geworden. Das war jetzt keine hundertprozentig akkurate Abbildung, also es war natürlich dann schon vom Maßstab her verkleinert, damit das Ganze irgendwie doch noch spielbar ist. Aber die Welt ist halt doch relativ groß und visuell halt auch entsprechend abwechslungsreich, weil je nachdem, in welchem Bundesstaat du bist, verändert sich dann natürlich auch die Umgebung. Also
ja, und vor allem das Geile, dass du halt von der Ostküste zur Westküste einfach fahren kannst, bist genau. Dann auch wirklich eine Stunde oder länger unterwegs, und hier kannst du jetzt halt auch wirklich einfach in ein Flugzeug steigen, mit einer Propellermaschine einmal über die Staaten fliegen. Das ist schon das Aushängeschild. Das ist auch das, was am meisten Spaß macht in diesem Spiel. Ansonsten hatte ich mir extra jetzt einen Autofan eingeladen, den guten Dennis Mafuyu von YouTube und so bekannt, der wirklich auch in echt einfach total abgeht und sich total freut, wenn er irgendwie einen A8-Motor heulen lassen kann. Deswegen habe ich gedacht, der perfekte Gast. Kennst du ja auch, da waren wir ja zusammen in Köln bei Dennis, bei PlayNation damals. Und der hat damals auch schon über Autos geschwärmt. Deswegen ein perfekter Gast für diese Folge. Und wir waren auch, zumindest was das, was diese Open World angeht, durchaus angetan von The Crew. Das macht einfach auch Spaß, zusammen da irgendwie rumzuchatten und zu fahren und auch einfach so Kuriositäten zu machen, wie zum Beispiel, komm, wir fliegen jetzt an der Freiheitsstatue vorbei und lassen uns dann als Boot ins Wasser fallen irgendwie und fahren dann weiter. Da kann man Spaß mit haben, aber das Spiel selber steht sich irgendwie ein bisschen so selbst im Weg, weil es will zu sehr sein wie Forza Horizon. Und das schafft es leider nicht, so gut zu sein. Der einzige Vorteil von The Crew im Vergleich zu Forza Horizon, das ja auch so ein sonnenartiges, so ein Festival-Flair irgendwie verbreitet, ja, dass du irgendwie Spaß daran hast und Follower sammelst und so weiter. Das wirkt bei The Crew 2 extrem aufgesetzt. Also bei The Crew 1 hattest du ja so eine Gangster-Rache-Story, wo du dich einmal durch die Staaten fährst und dann in so einer Gang aufsteigst. War auch albern, aber war halt so, konnte man irgendwie gut ignorieren. Und bei The Crew 2 wirkt das alles so dermaßen auf Zwang cool gemacht, und alle sind so locker und alle sind happy und alles ist super geil und und Sport hier und Festivalcharakter, und egal was du machst, du sammelst immer Followerzahlen. Ja, anstatt Erfahrungspunkte sammelst du Follower, und das ist dann quasi die Metapher dafür, dass du irgendwie neue Autos und Sachen freischalten kannst und neue Rennen. Ja, also das ganze Konzept geht nicht so richtig auf, leider. Ja,
ich weiß nicht, also bei das erste Horizon habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt, damals auf der 360. Und da fand ich ganz geil, dass man da die Festivalleitung, da gab es eine Frau, die hat das Festival organisiert und so, und die war quasi deine Verbindungsfigur zu allem. Ja. Also die begrüßt dich als Erste, die gibt dir den Pass, die sagt dir, hier, wenn du diese Rennen machst, dann kriegst du von mir den nächsten Pass und so. Sie war die Chefin. Und alles hat sich um sie herum gedreht. Und sie war aber dann nach einer Zeit aber auch einfach eine gute Freundin, die dir immer Ratschläge gegeben hat und so, und die gesagt hat, mach dies, guck doch mal da findest du vielleicht noch ein paar Autos und so. Und ich empfehle dich jetzt an einen Kollegen weiter, der hilft dir dann hier weiter. Es war super. Also das erste Horizon, ich habe die anderen, das zweite war da schon nicht mehr so gut, was in diesem mediterranen Ding war. So das dritte habe ich leider nicht gespielt.
Das dritte war dann ad absurdum geführt, weil du selber der Rennchef warst und bist aber selber in den Rennen mitgefahren. Das hat irgendwie, also es war Story hat da auch nicht mehr funktioniert.
Also das erste war super von der Festwehratmosphäre. Ja. Und ich fand es halt einfach super gut, dass man halt da Charaktere hatte. Da gab es dann auch noch den Mechaniker irgendwie, die alten Karossen, die du in diesen Scheunen findest irgendwie. Das war super gemacht. Also an diese Festivalleitung kann ich mich noch gut erinnern. Das war eine total sympathische Frau. Und da hat, das halt hilft dir natürlich total, in dieses Spiel reinzukommen. Und The Crew, ich kann mich gut dran erinnern. Also ich musste so an Driver denken, wo die Stories halt auch nicht so geil waren. Und das war so, ich weiß nicht. Also da hat mir dann immer besser gefallen, wie die das bei Need for Speed gelöst haben. Also da fand ich die Story immer ein bisschen besser, auch wenn sie da sehr stark auf diese Fast and Furious-Schiene läuft. Aber das wirkte da für mich ein bisschen organischer. Und The Crew, den Eindruck, den ich da so habe, das ist so.
Aber bei The Crew 2 ist es so fremdschämig, weil es auch schlecht animiert ist. Also das Spiel ist einigermaßen hübsch. Es hat lang nicht die grafische Qualität von Forza Horizon, was aber auch ein unfairer Vergleich ist, weil es halt ein Multiplattform-Titel ist. Und Forza Horizon natürlich auch als reines Xbox-Game und Windows-Game natürlich auch viel mehr aus der Hardware rausholen kann. Das ist klar, dass der unfair ist, der Vergleich. Und The Crew 2 hat halt einfach diese Abwechslung mit den Flugzeugen, den Booten, Autos, Motorräder und natürlich die gesamte USA. Das ist natürlich schon der Schwerpunkt. Das kann man dann auch akzeptieren, so dass es halt nicht ganz so hübsch ist wie Forza, aber die Menschen sind so hässlich in The Crew 2, dass auch dieser ganze Hipster und Young Slang, also so diese Jugendsprache und so, der wirkt dadurch noch aufgesetzter, weil die Charaktere wirklich aussehen wie aus einer PS2 gefallen. Also die sind so dermaßen hässlich animiert, weil da überhaupt gar keine Energie drinsteckt in diesen Figuren, dass ich nur davon abraten kann, sich die Story anzutun. Also man kann diese Szenen überspringen und skippen, und das sollte man auch bitte tun, wenn man irgendwie Spaß an The Crew 2 haben will. Die sind eine Katastrophe.
Aber es ist ja voll schade, weil das genau dieses Hipster-mäßige haben sie ja in Watch Dogs 2 viel besser hingekriegt. Ne? Da fand ich das also sogar ziemlich gut in dieses Story-Konzept eingebaut. Und ich fand Watch Dogs 1 gerade wegen dieser Story unglaublich furchtbar, weil dieser, wie heißt der, Aiden Pierce, so ein blöder, sorry, Wichser war und man keinen Bock hatte, den zu spielen. Und im zweiten Teil waren es zwar so Hipster-Leute, man war am Anfang so, oh, ich habe keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen, aber je weiter man spielt, desto mehr ist man in diese Welt eingetaucht. Das fand ich dann zum Beispiel, also jetzt mal um Ubisoft dann in diesem Hause zu bleiben und dann halt, die können das ja. Und es muss wohl irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so abgefärbt hat auf The Crew 2, also es sollte wohl auch in diese Richtung gehen, das war dann so die Marschrichtung, und das ist da halt aber einfach nicht besonders mit so viel Bedachtheit umgesetzt worden war wie bei Watch Dogs. Bei Watch Dogs hatte das alles für mich auch irgendwie viel mehr Sinn gemacht. Da gab es dann halt auch diesen Hacker-Typ, der diese Maske immer auf hat und so, und es war auch witziger und
Es hat da besser funktioniert. Ich finde es auch schade, dass The Crew 2 weiterhin in den USA bleibt, weil natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal vom Vorgänger, diese ganze USA zu bereisen zu können, haben ja alle gemacht. Also die Hauptzielgruppe von The Crew 2 sind ja auch Leute, die The Crew vielleicht mochten. Und das war Dennis und mein Fazit, warum sind die jetzt nicht nach Europa, Asien, irgendwie, was weiß ich, von mir aus auch in Russland rumfahren oder so. Weißt du, wenn The Crew einfach die Serie ist, die immer ein komplettes Land abbildet oder so, also da hätte man so viel Potenzial gehabt, auch mit diesen Schiffen, den Booten und den Flugzeugen, da irgendwie nach und nach vielleicht die gesamte Welt zu haben als The Crew Worldwide oder sowas am Schluss. Ja, weißt du? Also hier fühlt sich das so ein bisschen recycelt alles an mit halt neuen Autos, neuen Rennklassen und so weiter. Und es wirkt eigentlich wie eine Erweiterung des ersten Teils. Und
nicht, ja, klar, da haben sie jetzt erstmal USA gebaut. War schon klar, dass man daraus dann was Neues macht. Aber es stimmt, also USA ist natürlich ist cool, aber man will gerne mal was anderes sehen, außer nur die USA.
Und das macht Forza Horizon ja richtig geil. Die waren ja dann auch jetzt, die sind ja jetzt in England im Neuen, in Forza Horizon 4. Und das war auch immer in den Vorgängerspielen. Dann hast du auf einmal halt diese französische Landschaft und so weiter. Und ich freue mich total, jetzt durch Großbritannien zu rasen, ja, im nächsten Forza. Gut, wir kommen gleich nochmal zu einem Ubisoft-Spiel, was richtig, richtig gut geworden ist am Freitag. Und da davor schieben wir nochmal kurz paar aufs Maul ein, Street Fighter 30th Anniversary Collection. Ja, genau. Da haben wir uns beide drüber unterhalten und klar, muss man nicht mehr viel zu sagen, Street Fighter und 30 Jahre Geburtstag. Wir fragen uns immer noch, woher die 30 kommt, weil das Spiel kommt witzigerweise in Japan auch erst nächstes Jahr raus, Micha. Dann passt die 30 nämlich noch weniger. Ja,
also ein kleines bisschen zu spät. Aber eine super Collection aller wichtigen 2D-Landmark-Titel, die es da gibt irgendwie, wobei die Titelanzahl ein bisschen Augenwischerei ist. Also das ist irgendwie die Rede von 12 Titeln. Es ist in Wirklichkeit, sind es so um die 6 verschiedenen Versionen. Also gerade Street Fighter 2 ist in allen Varianten dabei. Das ist halt so ein Fan-Ding, weil es halt verschiedene Revisionen von dem Spiel gab. Es ist cool, das zu haben. Aber es ist empfehlenswert für Leute, die einfach gerne 2D-Prügler spielen. Wenn sie jetzt nicht, also es gibt ganz viele 2D, gute 2D-Prügler, die weniger Beachtung bekommen als Street Fighter. Wenn man jetzt nicht das 100. Street Fighter-Spiel spielen will, dann vielleicht nicht unbedingt die Empfehlung. Aber es ist eine gute Sammlung. Und da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, außer es ist Gutes. Wir haben da jetzt lange und ausführlich 45 Minuten über jeden einzelnen Titel, der da auch drin ist, dann in der Folge gesprochen. Und das ist aber sicherlich auch eher etwas für die Prügelspiel-Nerds. Also ich glaube, wenn man jetzt mal eben so einem Prügelgame zocken will, das man immer wieder so im Haus hat, ne, weil man dann irgendwie mit gegen Freunde spielt, holt man sich dann vielleicht doch lieber so ein moderneres. Also jetzt kommt das Soul Calibur 6 demnächst raus, das wäre zum Beispiel ein heißer Anwärter, oder das kommt ein neues Dead or Alive, wäre auch ein heißer Anwärter. Etwas Modernes, Aktuelles. Was gibt's da? Street Fighter kam letztes Jahr als neue Version raus, aber die spielen sich halt auch ein bisschen anders. Boardgame gibt's und so. Also ich glaube, da gibt's viele andere Alternativen. Aber für die Prügelspielfans ist es auf jeden Fall ein cooles Ding.
Ja, weil es ist halt wirklich einfach eine schöne Collection. Also die Titel sind gut emuliert, die laufen gut, du startest, kannst auch zwischendurch Optionen umstellen und läuft auch auf der Switch gut. Also da hast du ja dann auch quasi gleich zwei Sticks automatisch dabei, wenn du unterwegs prügeln willst. Und es sind halt auch so Kleinigkeiten dabei, also zu jeder Variante von jedem dieser Street Fighter hast du halt auch eine kleine Beschreibung, was sich jetzt genau geändert hat, wo welcher Special Move dazu kam, welche neuen Kostüme, wann welcher Charakter dann doch wieder dazu kam. Also auch so ein bisschen aus der historischen Geschichte irgendwie ganz nett, aus der historischen Geschichte, aus der chronologischen Geschichte heraus ganz nett mal zu sehen. Ah, guck mal hier, der Hadouken kam erst bei der Version dazu und solche Geschichten zu sehen und zu erkennen. Und vor allem finde ich auch so parallel mal diesen ersten Street Fighter wieder zu spielen und ernüchtert zu werden, wie anders Street Fighter 1 zu 2 war. Ja. Das ist wirklich meine größte Aha-Erlebnis gewesen, weil das vergisst man immer, dass Street Fighter erst mit dem Street Fighter 2 so richtig Street Fighter wurde.
Ja, das stimmt. Es ist vor allen Dingen, ist das erste Street Fighter, war damals zwar eine große Innovation, ist aber aus heutiger Sicht einfach nur ein ganz furchtbares Spiel. Aber das ist halt auch, es gehört halt mit dazu, ne? Ist halt mit dabei, das erste Street Fighter kann man mal spielen, sich wundern und dann zur Seite legen. Aber diese Sammlung macht es möglich. Also ich glaube, das ist auch so ein Titel, den die allerwenigsten gespielt haben. Und es sind aber auch so Underdogs in Anführungsstrichen dabei wie das Street Fighter 3, was in Europa nicht ganz so verbreitet war. Und da hat man jetzt einfach mal die Chance, diese Titel dann tatsächlich in der Sammlung zu spielen. Also gutes Ding.
Das Hauptargument ist, glaube ich, wirklich für Leute, die Bock haben, Street Fighter 2 und 3 online zu spielen, weil die haben halt einige dieser Titel dann auch wieder mit Servern sozusagen ausgestattet. Das heißt, du kannst direkt auch jetzt wieder Leute finden, die halt mit dir Street Fighter 2 oder Alpha oder wie auch immer das dann, welche Variante du gerne magst, online spielen. Also es sind jetzt nicht alle Titel online-fähig, aber zumindest einige davon haben jetzt wieder eine Community, die sich online da prügelt.
Genau. Also da kann man sich gut aufs Maul geben bei dem Ding. Ja. Und das nächste Spiel, da gibt's eigentlich auch aufs Maul. Nur ein bisschen lustiger und ein bisschen noch comichafter. Und zwar ist es der DLC von Donkey Kong. Schon gar nicht, voll für Mario.
Ja, so. Der Donkey Kong DLC für Mario and Rabbids Kingdom, genau, Battle, so hatten wir das ja besprochen. Das war dieses Ubisoft-Spiel im Nintendo-Universum, wo die Rabbids auf Mario treffen. Und es ist quasi ein buntes XCOM-Ableger. Genau. Und jetzt gibt's den Donkey Kong DLC.
Der ist super gut. Also das muss man sich so vorstellen, dass das Ganze jetzt natürlich den Donkey Kong-Anstrich bekommt. Also man hat jetzt auch, man sammelt halt Bananen ein und man ist halt auch in so tropischen Welt unterwegs und so weiter. Und jetzt würde man sagen, ja, DLC, ein paar Grafik-Assets austauschen, selbes Spiel. Nein, dieses Spiel bringt neue Fähigkeiten und neue Charaktere mit und die verändern so viel an der Taktik, dass sich das Ganze irgendwie spielt wie ein komplett neues Game. Und es ist sogar relativ umfangreich. Also man, auch da wieder, man spielt nicht einfach nur zwei, drei neue Karten, die für 2-3 Euro irgendwie verkauft werden und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Man spielt relativ lange. Also man spielt jetzt nicht so lange wie bei dem Hauptspiel, aber schon ein paar Stunden.
Ist ungefähr ein Drittel nochmal vom Hauptspiel,
würde ich sagen. Ich würde jetzt so auf 4 Stunden oder so schätzen, irgendwie ist man auf 5 oder noch. Kommt das hin?
Ja, 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie lange du bei den optionalen Puzzles zwischendurch bleibst. Richtig. Komplett neues Spiel würde ich jetzt nicht ganz sagen, Micha, aber es sind zumindest genügend Elemente dabei, die den Preis auch rechtfertigen. Naja,
Moment, stopp, also, wir reden hier ja von Ubisoft. Also für Ubisoft-Verhältnisse ist das ein komplett neues Spiel.
Es erweitert das Grundspiel auf jeden Fall um sehr viele coole neue Ideen. Also du hast 3 Charaktere, den Donkey Kong, den Cranky Rabbit, also quasi die Rabbit-Variante von dem Cranky Kong, der mit seinem Krückstock rumläuft, und der Krückstock verwandelt sich hier in eine Armbrust und er kann damit eben auch hochhüpfen und dann von oben den Schaden verteilen. Und du hast natürlich den Fanliebling, die Peach Rabbit, dabei. Das, was so kontextmäßig jetzt überhaupt gar keinen Sinn macht, aber in der Welt von Mario and Rabbids macht das ja alles sehr viel Sinn, weil es gibt ja diese Zeitreise-Waschmaschine. Von daher macht alles Sinn in diesem Spiel. Und ein bisschen schade finde ich, dass es bei diesen Charakteren bleibt. Also du hast eigentlich nur Donkey und Cranky, die in dieser Welt auftauchen. Es gibt keine Überraschungsbesuche von Trixie oder den Schimpansen oder sowas oder andere Charaktere. Funky Kong kommt auch nicht vor. Aber dafür entschädigen Peach, Rabbit und diese auch Donkey Kong gibt's ja quasi auch als Rabbit-Version, als Boss und so weiter. Es ist wirklich richtig cool geworden und erweitert das Spiel dezent, aber zumindest sinnvoll um neue taktische Möglichkeiten, weil Donkey Kong eben auch Sachen durch die Gegend werfen kann. Das heißt, du kannst sowohl Tonnen, die explodieren, als auch Feinde, als eben auch deine Mitspieler, deine Mitcharaktere durch die Gegend werfen und kannst an Lianen schwingen. Und dadurch hast du mit dem Donkey eine viel größere Reichweite als im Hauptspiel, was dir dann eben auch ein besseres Flankieren ermöglicht, um die Gegner in diesem runden Strategiespiel auch von der Seite oder von hinten zu überraschen und mit neuen Moves zu agieren. Und das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Laune bei diesem
Begriff. Ja, das ist, also ich hatte dann auch das Gefühl, dass diese kleinen, feinen Änderungen aber auch total gut in dieses Konzept mit eingebaut worden sind. Also es ist halt schon ein kleiner, ja, klingt jetzt komisch, aber so ein kleiner Gamechanger ist das dann halt schon, dass Donkey Kong dann halt irgendwie dann nochmal so eine extra Fähigkeit irgendwie hat. Du denkst dann natürlich auch mal irgendwie anders. Das finde ich, das ist toll, wenn so ein DLC dann sowas leisten kann, dass nicht einfach nur irgendwie zusätzliche Levels sind oder so, sondern dass es dir dann sogar irgendwie tatsächlich noch einfach so, ne, eine neue Denkweise irgendwie ermöglicht, dadurch, dass Donkey Kong diese Fähigkeiten hat. Du kriegst ja auch noch so Sachen wie so ein Bumerang-Banane mit dazu, zum Beispiel, die ja auch noch mal irgendwie eine etwas andere Kurve fliegt, als andere Waffen und so. Und das macht schon, also ich finde, gerade bei so einem Taktikspiel ist das schon ein Riesenunterschied. Das ist, die ganze Welt fühlt sich halt irgendwie halt auch anders an.
Ja, das war ja auch der Grund für uns, warum wir gesagt haben, das ist so gut, da widmen wir nochmal eine eigene Folge dazu, obwohl es eben nur ein DLC ist, weil es ist einfach nicht nur more of the same, sondern rechtfertigt wirklich auch, das Spiel nochmal in die Hand zu nehmen und da nochmal ausführlich drüber zu sprechen. Habe ich mit Mirko drüber gesprochen von GamePro und das war die Folge 2246 vom Freitag. Und das war die Woche bei Insert Moin. Ihr hört jetzt gleich eben dieses Interview mit der Indie-Arena und kleiner Ausblick auf nächste Woche. Ich habe über Octopath Traveler gesprochen. Ich habe gestern mit Gregor von den Rocket Beans und natürlich auch vom Plauschangriff und Co. gesprochen. Wir haben gedacht, Micha kam leider nicht dazu, in Octopath reinzuschauen, aber dann adäquater Ersatz, Gregor, der Japano-Experte, und wir haben ausführlich über dieses neue JRPG gesprochen, was ja exklusiv für die Switch erscheint. Gibt's gleich am Montag, Octopath Traveler, und es wird auch eine neue Folge Le Buffet geben. Das ist unser Format, wo wir über alle Spiele im Xbox Games with Gold Programm und bei PS Plus reden und auch so einen kleinen Ausblick, was bei Twitch Prime und so passiert. Das nehme ich mit Attila die Woche noch auf. Das heißt, das wird auch nächste Woche kommen. Und ansonsten lasst euch mal überraschen. Wir haben noch einige Sachen in petto und in Arbeit, die aber jetzt auch noch nicht ganz spruchreif sind.
Ja, also eins, wo wir auf jeden Fall noch drüber reden werden, ist so ein Ding mit dicken Früchten.
Das ist wohl dein Metier.
Ja, also da dürft ihr euch mal auf, es ist wirklich ungelogen, dürft ihr euch auf große Melonen und Nüsse freuen und so. Also es gibt's halt auch in einer Folge und dann noch so ein paar, ja stimmt, da können wir wirklich noch nicht drüber reden, aber da kommt noch was. Aber das mit den Früchten, das verspreche ich schon mal.
Wird ein fruchtiger Podcast, ja. Absolut, ja. Gut, Dann geht's jetzt raus. Unterstützt uns bei patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq/insertmoin, wenn ihr auch rückwirkend noch Zugang zu den Folgen wollen, über die wir gerade gesprochen haben. Ihr habt aber auch durchaus noch mehr Folgen. Also es ist immer nicht nur so, dass ihr jetzt dann die aktuellen und die neuen Folgen bekommt, sondern auch rückwirkend alle Folgen, die Patreon und Steady exklusiv waren. Auf Patreon sind alle Folgen seit der Folge 2000 schon im Archiv zu finden. Auf Steady noch nicht ganz, weil wir das erst eben seit neuestem haben. Das heißt, wenn ihr eine alte Folge sucht, dann geht mal bei Patreon vorbeigucken und wir arbeiten nach wie vor an der neuen Webseite. Das heißt, in Zukunft macht es dann auch keinen Unterschied, ob ihr uns auf Patreon oder Steady oder auf der Webseite selber unterstützt. Da habt ihr dann auch Zugriff auf alle Folgen, also auch die ganz alten Folgen, wo Boris noch dabei war, die Breakfast at Manu spielt Folgen oder auch Folge 412, wenn ihr unbedingt da mal reinhören wollt. Eine tolle Folge. Dann habt ihr da in Zukunft Zugriff drauf. Jetzt momentan eben nur der Hinweis, dass das noch nicht das komplette Archiv ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns nächste Woche begleitet. Viel Spaß jetzt mit dem Interview zur Indie Arena und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ich gehe jetzt mit dem Einhorn, ne?
Ja, galopp.
Bis dann. Tschüss.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Ihr hört den indigsten Spiele-Podcast der Welt. Die berechtigte Frage, ist das noch Indie, werde ich heute stellen. Und sie ist nicht mal ironisch gemeint. Ich habe heute einen Gesprächspartner zu Gast, nämlich Andreas Suika. Und er führt die Tradition fort, dass wir quasi jedes Jahr eine Folge machen über die Indie Arena. Wir haben die letzten Jahre schon viel über die Indie Arena gesprochen. Wir haben vor einigen Jahren mit Oliver gesprochen, der die Indie Arena sozusagen ins Leben gerufen hat, mit Oliver Eberlei. Folge 1350 ist auch schon jetzt 3 Jahre her. Dann hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mit der Jana gesprochen, die mitgearbeitet hat. Der Robin, der da bei euch im Team da damals auch mit dabei war, ist ja auch bei unseren News-Folgen regelmäßig zu Gast. Und jetzt gibt es aber Neuerungen, über die es sich lohnt, unbedingt nochmal drüber zu sprechen. Denn wir haben es in der News-Folge letzte Woche schon angekündigt, die Indie-Arena wächst und professionalisiert sich. Und da trägst du auch eine gewisse Teilschuld mit, Andreas. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Du bist jetzt der erste Vollzeitangestellte der Indie Arena und kümmerst dich dieses Jahr hauptberuflich um die Indie Arena. Und das ist doch spannend. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Rede und Antwort stehst hier. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch total.
Ja, erzähl mal ein bisschen, wie kommt es, wenn man dich vielleicht so ein bisschen vom Namen her kennt? Du bist ja eher aus der Spieleentwickler-Ecke. Wie kommt man dazu, jetzt auf einmal für die Indie Arena zuständig zu sein? Wie hat sich denn das alles ergeben, dass du jetzt das hauptberuflich machst?
Ja, das ist echt ein bisschen verrückt. Also eigentlich habe ich halt vor fast 20 Jahren bei Bluebird als Tester angefangen. Habe eine Zeit lang an den Siedlern verantwortlich im Kreativbereich gearbeitet und habe auch ein Anno für Konsole gemacht. Habe dann irgendwann die Bluebird verlassen und Flare Games mitgegründet. Habe dann Mobile Games gemacht. Eine Zeit lang als Freiberufler bei Publishern und Entwicklern gearbeitet. Und habe dann 2014 nochmal die Daedalic West in Düsseldorf gegründet und da ein Spiel rausgebracht mit dem langen Long Journey Home. Das heißt, eigentlich mein Background ist Entwicklung. Und eigentlich habe ich den rückwärtigen Weg gewandt. Ich habe bei einem ganz Großen angefangen und bin dann gefühlt immer kleiner geworden, weil ich halt schon gemerkt habe, dass mein Herz daran liegt, einfach gute Inhalte und auch gerne mit kleinen Teams zu machen, anstatt in riesengroßen Maschinerien zu ackern. Und mein letzter Job war Game Scout. Das heißt, ich habe für Daedalic als Scout gearbeitet und habe mich nach Teams und Spielen umgeguckt und hatte dadurch jetzt auch in dem Segment viel mit kleinen Teams zu tun. War jetzt so ein bisschen überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Und letztes Jahr habe ich bei der Indie Arena das Streaming-Studio mit aufgebaut und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwie bin ich da emotional sehr hängen geblieben und habe da eigentlich gefühlt hinter den Kulissen immer mehr gemacht. Und jetzt ging es einfach darum, die Indie Arena hat halt mit 1000 Quadratmetern letztes Jahr eine Größenordnung erreicht, die einfach nebenbei von Olli und von Wolf und Sven Mo und dem ganzen Team kaum noch zu bewältigen ist, weil die eigentlich alle Firmen haben und was anderes machen. So, das heißt, ich habe immer 3 Monate vorher gestartet. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich das 3 Wochen gerade, in der 3. Woche bin ich, das mache, bin ich doch sehr fasziniert davon, wie die das überhaupt hingekriegt haben, neben ihrem normalen Job. So. Und jetzt war halt die Frage, was macht man mit dem Ding? Und entweder, das war jetzt schon immer so, jeder, der so ein bisschen im Umkreis was mitbekommen hat, war es ja auch für alle sehr anstrengend. Und jetzt war jetzt halt die Frage, was macht man? Und entweder musste man sich überlegen, macht man es wieder kleiner oder macht man es halt anders. Vielleicht macht man es auch gar nicht. Auch die Diskussion gab es zwischendurch mal. Oder macht man das Gegenteil und sagt, scheiß drauf, das ist so geil. Wir bringen, also es ist international geil, es ist national cool. Lass uns doch versuchen, das Ding einfach auf noch breitere Beine zu stellen und daraus mehr zu machen und Indies noch mehr zu helfen, statt nur auf der Messe einmal im Jahr zu sein.
Ja,
und da habe ich meinen Hut dann in den Ring geworfen und gesagt, okay, da habe ich total Bock drauf. Lass uns da irgendwie was Cooles draus machen und Publishern und Spieleentwicklern helfen.
Genau, nochmal kurz zur Einordnung. Also wir hatten es, wie gesagt, letzte Woche in der News-Folge schon kurz angesprochen. Das ist jetzt eine neue Firma, die im Hintergrund, die dafür gegründet wurde. Also die Super Crowd Entertainment ist eine GmbH, die jetzt unter anderem auch für die Indie Arena Booth zuständig ist, aber eben auch für die MAC, diese Messe in Erfurt, die jetzt dann geplant ist. Und eben auch zusammen mit der Pizmeet Holding und mit der Second Wave von Boris und Threak und wer da noch alles dabei ist. Also ein großes Konglomerat von Kompetenzen und da bist du jetzt irgendwie für die Indie Arena abgestellt innerhalb dieses Gesamtkonstruktes, oder? Sehe ich das richtig?
Genau. Also die Indie Arena Booth ist sicherlich in dem Gesamtkonstrukt nochmal ein bisschen besonders, weil es halt, also die Idee zu dieser MAC, die ist ja im Grunde genommen ein bisschen, da ist auch Olli zum Beispiel nicht ganz unschuldig dran. Wir waren ja auch alle immer auf internationalen Veranstaltungen. Ne? Ich war letztes Jahr, glaube ich, auf fast jeder PAX mit meinem eigenen Spiel. Und dann merkst du schon, dass dieser Festival-Charakter für Spiele, den die PAX hat, total toll ist und dass man so ein bisschen hier in Europa so ein Format vermisst. Und aus der Idee ist so ein bisschen rausgestanden, so ist nicht Platz tatsächlich, nicht als Konkurrenz zur Gamescom, sondern einfach als ganz anderes Format, sowas zu machen. Und da ist das so ein bisschen rausgekommen und da hatten viele Bock drauf und daraus ist das so entstanden. Und der Indie-Boost, wie schon gesagt, bisher war das halt auch ja manchmal in der Außenwirkung ein chaotischer Haufen. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass das halt viele Leute in Gemeinschaft gemacht haben, was total toll ist. Aber wenn man das jetzt halt weitertreiben will, dann geht's auch um so Kleinigkeiten wie, wem stellt man denn jetzt eigentlich eine Rechnung? Also ne, so ganz billigen Kram eigentlich. Und um da Vertrauen zu bauen, auch gerade wenn du mit größeren Sponsoren, Boost funktioniert halt nicht darüber, dass die Indies einfach Fläche mieten. Das könnten die sich nicht leisten, wenn wir nicht Sponsoren hätten. Das heißt, du musst halt immer gucken, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, für die die Marke passt, für die für uns auch passen so. Und das funktioniert halt besser, wenn du das innerhalb eines vernünftigen rechtlichen Rahmens machst. So, das ist so ein bisschen der Hintergedanke.
Ja. Wenn man mal so ein bisschen die Chronologie anschaut, also die Indie Arena 2013 und 2014, das war ja eigentlich eher ein Gemeinschaftsstand, wo sich irgendwie 10 Indies gesagt haben, komm, wir machen mal gemeinsam einen Stand, das ist billiger, als wenn wir uns irgendwie einzelne Fläche mieten. Das waren 40 Quadratmeter, glaube ich, einmal sogar 30 Quadratmeter, 10 genau. Entwickler aus 4 Ländern. Das ist ja noch überschaubar, dass man das nebenher quasi machen kann, dass man sagt, einer mietet den Stand, einer kümmert sich um die Technik und so weiter. Aber schon im Folgejahr dann 2015 waren es ja schon 500 Quadratmeter mit, weiß nicht, 30 oder 40 Entwicklern oder so. 34. Und seitdem ist es ja explodiert und gewachsen. Also dann fast 700 Quadratmeter und inzwischen ja über 1000 Quadratmeter.
Ja, wir sind offiziell der größte Gemeinschaftsstand der Welt.
Ja, krass.
Das ist schon, ich finde das auch immer, das ist auch so lustig, wenn, ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus der alten Branche, ne? Also ich bin ja so lange, dass halt meine Vernetzung oder mit Leuten mit nicht so zu tun habe. Ich werde ja schon auch einfach auch mit einer anderen Generation assoziiert häufig. Und ich finde es super witzig. Ich habe die letzten 2 Wochen viel rumtelefoniert und habe halt erzählt, was wir machen und was wir vorhaben und wie es in Zukunft sein soll. Und dann war auch die Vorstellung von denen, ach, das sind ja so ein paar Indies dann. Das ist ja schon cool, dass du das machst und denen hilfst. Können wir nicht was zusammen machen? Ich so, ja klar, können wir was zusammen machen. Ich so, wie wäre es hier so mit Bändchen und so? Dann können wir die sponsern, dann kriegt ihr ein bisschen Geld und ihr macht da so, wie viel braucht ihr denn? Und dann sage ich halt sowas wie 1500. Und dann ist Stille am anderen Ende. Und dann, was? Ich so, ja, ich weiß nicht, was eure Vorstellung ist, aber das Ding ist halt riesig. Wir haben 300 Leute am Stand, an Standpersonal. Wir reden von 80 Spielen aus 30 Ländern. Das ist ein Ameisenhaufen. Wir haben gestern ein Formular ausgefüllt für ein türkisches Team, das jetzt halt noch ein Visa beantragt. Ne? Also solche Sachen musst du halt auf einmal machen. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer, als wie das mal gestartet ist mit, hey, cool, lass uns mal irgendwie bei Sven seinen Eltern im Garten ein paar Holzbretter zusammenbauen.
Ja. Ich meine, man kann ja fast den gesamten Dienstag, Mittwoch oder also einen gesamten Messetag eigentlich in der Halle 10 verbringen und auf der Indie Arena und hat immer noch nicht alle Spiele gesehen. Ist vielleicht auch ein bisschen die Idee, die jetzt daraus entwachsen ist, aber ich hatte auch letztes Jahr schon das Gefühl, eigentlich wird die Indie-Arena fast schon zu groß für die Gamescom. Geht es euch auch so, dieses Gefühl, dass eigentlich diese Indie-Arena schon so eine Messe in der Messe ist, dass daraus auch die Idee entstanden ist, sowas wie die Mac zu machen oder eine eigene Firma draus zu machen? Weil ganz ehrlich, ich glaube, dass die Indie-Arena-Booth als kleine Messe auch für sich alleine funktionieren würde, weil sie halt so autark in sich auch funktioniert. Oder sehe ich das falsch?
Nee, genau, also da kommt ja auch die Motivation her, ne? Also das ist ja, die Mac wird halt, es gibt Überschneidungen im Team, aber ich mache jetzt zum Beispiel nicht die Mac, ne? Natürlich hilft man mit, aber wir haben witzigerweise heute die Registrierung für die Mac für den Indie Arena Boost eröffnet. Ne? Also ich glaube, gerade eben ging die News raus, dass man sich ab jetzt registrieren kann für den Stand. Das Konzept ist zwar ein anderes, aber natürlich kommt das aus der Motivation raus. Aber man muss auch sagen, die Gamescom ist und bleibt unsere Hauptmesse. Und bleibt schon das, was wir so machen wollen. Und ich, wir reden auch mit der Messe darüber, wie das so weitergehen kann, weil wir sind ja nicht nur groß, sondern auch in der Wahrnehmung ganz, haben wir ja echt Glück gehabt. Ja, wir waren Teil des politischen Rundgangs letztes Jahr, des kleinen politischen Rundgangs. Dieses Jahr geht da vielleicht noch mehr. Das heißt halt auch, wir sind ja jetzt auch ich engagiere mich hier in Nordrhein-Westfalen auch ganz gern ein bisschen politisch. Wir haben das Games NRW, habe ich mitgegründet, oder helft da halt mit, dass das gut vorangeht. Und dann kann sowas wie der Indie Arena Boost halt auch ein gutes Gehör schaffen oder kann halt gut helfen, neben den guten Inhalten. Und da kann man natürlich drüber nachdenken, wie das nächstes Jahr weitergeht, ne? Also wir haben ab und zu mal so Schreihälse neben uns in der Halle, die dann halt dann doch das Gegenteil von uns sind und T-Shirts laut schreiend auf ihrer Bühne in die Massen schmeißen. Da schmunzeln wir schon immer und überlegen uns, naja, nächstes Jahr nehmen wir die ganze Halle, dann haben wir solche Leute nicht um uns drumherum. Dann bestimmen wir halt selber, wie das ein bisschen ist, ne? Und das tun wir in unserem Umfeld natürlich eh schon. Ich finde es halt ganz witzig. Heute Morgen hatte ich ein GIF rausgesucht, was irgendwie meinen Gemütszustand zeigt. Und das ist Kermit der Frosch, der ganz wild auf der Tastatur rumhämmert. Und da kam die Assoziation, verdammt, wir sind tatsächlich die Muppet Show. Ja, also wenn ich mir angucke, wie chaotisch das läuft, wie wild die alle sind, wie positiv gestimmt und wie also die Assoziation war sehr toll. Ich hatte sofort alle Charaktere zugeordnet, aber ich verrate nicht, wer ist.
Sehr schön. Okay, aber dann höre ich raus, es gibt keinen Beef jetzt mit der Gamescom-Messe. Das ist eure Heimat. Es wäre halt quasi wünschenswert, eine ganze Halle für die Indie-Arena zu haben. Aber ihr habt nicht vor, eine Parallelveranstaltung zu werden und die Gamescom zu verlassen oder so.
Nee. Also das wäre auch Quatsch. Also man muss sich, glaube ich, auch genau angucken, was welche Zielgruppe ist. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, was bringt es den Indies auf der Gamescom zu sein, ist es neben dem, ihre Spiele zeigen zu können, natürlich auch der ganze B2B-Teil, ne? Also der ganze Business-Teil, der da stattfindet. Wir machen zum Beispiel Dienstagabends eine Reception. Das heißt, die haben wir letztes Jahr schon gemacht, die machen wir mit dem Game zusammen. Ja? Also wir machen einen Pitch und Match mit dem Game. Da liefern wir, dass unsere Indies da halt hinkommen. Wir gucken auch selber, dass Publisher da auftauchen. Der Game guckt, dass Publisher da auftauchen. Und diese Reception fand dann bei uns am Stand statt. Das heißt, wir laden sehr ausgewählte Gäste ein. Das sind dann wirklich Menschen von Microsoft, von Sony, von verschiedenen Publishern, irgendwelche Influencer. Also das ist sehr handpicked, sag ich mal. Wir machen den Stand dann auch zu. Und die rennen dann auf unserem Stand rum und quatschen halt mit den Entwicklern über mögliche Partnerschaften in irgendeiner Art und Weise oder Pressearbeit und so. Und das heißt, das ist einfach eine Sache, die kriegst du ja auf gar keiner anderen Messe. Und wenn man jetzt zum Beispiel über die Mac redet, die machen wir halt mit vielen Influencern zusammen, da ist der Fokus ein ganz anderer. Das Ding hat halt eher einen Festival-Charakter und die Leute, die mit uns dahin gehen, da geht es eher um Social Media und Influencer-Outreach, würde ich mal so sagen. Und da wollen wir lieber.
Unterscheidet sich ja zum Beispiel auch dadurch, dass die Indies dann auf dem Stand Sachen verkaufen können und Merchandise und solche Sachen, gell?
Genau. Auf der Mac, genau. Also das ist halt eine wunderbare, dadurch, dass es da eine eigene Messe ist und dass wir die mitbestimmen können, funktioniert natürlich einfach ein paar Sachen ein bisschen anders. Aber das ist jetzt weder schlechter noch besser als jetzt mit der Gamescom, ne? Also es ist auch so, dass wir jetzt, ich meine jetzt, man muss sich halt vorstellen, vorher war das, wir sind immer noch ein wilder Haufen so. Ich will auch nicht, es ist zum Beispiel auch nicht meine Intention, irgendwie das einzuschränken, sondern ich finde es einfach auch angenehm, es gehört auch einfach dazu. Aber dennoch versuchen wir natürlich dadurch, dass wir sagen, es gibt jemanden, der sich Vollzeit drum kümmert, und der vielleicht auch eine gewisse Seniorität in einigen Bereichen nochmal mitbringen kann, kann man halt sich auch nochmal anders mit der Messe oder mit dem Game oder mit allen möglichen Partnern zusammensetzen und kann sagen, okay, was sind denn eure Ziele, was sind unsere Ziele, wie können wir das denn weitermachen? Und zum Beispiel haben wir jedes Jahr, wenn wir das fertig, wenn die Messe fertig war und wir danach 2 Wochen geschlafen haben, haben wir irgendwann so ein Retreat gemacht, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt, okay, wie war denn die Messe jetzt für uns, was machen wir nächstes Jahr? Und ich weiß, dass dieses Thema, lass uns eine ganze Halle nehmen, jedes Jahr wieder Thema ist. Ne? Also Aber man muss einfach sagen, das war bisher, ist das ja schon Wahnsinn gewesen.
Absolut, wie du schon gesagt hast, ja, überhaupt Wahnsinn, dass so eine Fläche überhaupt nebenberuflich, sage ich jetzt mal, überhaupt entstehen konnte und das alles neben den anderen Firmenarbeiten ja auch funktioniert hat. Deswegen wäre jetzt auch meine Anschlussfrage, was ändert sich denn auf der Indie Arena dieses Jahr hauptsächlich dadurch, dass du hauptberuflich das jetzt machen kannst und es nicht irgendwie von Entwicklern nebenher passieren muss? Was ist denn so der
Hauptfokus? Also ich glaube, da ändert sich gar nicht so ganz viel. Natürlich, was ich momentan zum Beispiel letzten zwei Wochen sehr intensiv gemacht habe, ich habe mit den Partnern gesprochen, mit denen, die wir schon haben, beziehungsweise sind wir so spät dran, das muss man auch ganz klar sagen, dass wir halt noch, uns fehlten noch PCs, uns fehlt noch dies, uns fehlt noch das. Und wir hatten natürlich verschiedene Leute, mit denen wir momentan reden. Und was ich schon gemacht habe, ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich finde, was den Indie Arena Boost ausmacht, auch so an Werten, die man irgendwie nicht verlassen will. Und dann hat man schon geguckt, wer passt da gut zu. Ne? Also man, wenn ich mir jetzt angucke, wie das, ich kann das halt noch nicht jetzt heute sagen, nächste Woche sieht es wahrscheinlich schon anders aus, wen wir jetzt alles so dabei haben oder wer uns auch unterstützen wird, dann glaube ich, passen die Marken unfassbar gut zusammen. Und ich glaube, diese Gamescom wird man davon nicht viel merken. Es ist, was man merken kann, sind Entscheidungen, die wir schon vorher getroffen haben, nämlich zum Beispiel nicht zu wachsen. Also die Standgröße dieses Jahr wird dieselbe sein wie letztes Jahr, weil wir letztes Jahr schon gemerkt haben, dass wir sehr dünn gestrichen waren. Also was den Abbau zum Beispiel anging oder auch Aufbau, auch die Orga vor Ort, da sind wir einfach von der Teamgröße her nicht mehr für ausgelegt gewesen, ne? Oder die. Also ich meine, ich bin da in der Peripherie gewesen, daher kann ich jetzt nicht, ich lerne jetzt ständig noch jeden Tag Sachen dazu und ich bin total froh. Das ganze Team ist ja auch noch da, ja. Olli, ich schreibe alle 15 Minuten gefühlt mit Olli und Wolf. Ja? Das sind die zwei Leute, mit denen ich am meisten aktuell zu tun habe, aber auch Anna, die Projektleitung macht. Also die sind ja alle noch da. Dementsprechend ändert sich da eigentlich erstmal überhaupt gar nichts. Ich glaube, was wir jetzt machen können, ist dadurch, dass der Stand dieses Jahr zum ersten Mal nicht wächst und wir dadurch auch nicht tausende von neue Wände bauen müssen, können wir halt einige Sachen ein bisschen cooler machen. Also ich glaube, wir können einfach, was jetzt so Deko angeht und so kleine pfiffige Ideen am Stand, so ich glaube, wir können einfach das qualitativ wahrgenommene Niveau und dieses Gefühl, was wir vermitteln wollen, noch weiter nach vorne bringen.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob ihr durch die Professionalisierung auch weiter wachsen wollt oder ob ihr dann eher in die Qualität reingeht.
Aber nicht dieses Jahr. Also ich glaube, man muss auch einfach gucken. Ich meine, mit letztes Jahr waren es, ich glaube, wir haben offiziell 72 Spiele gesagt. Ich glaube, es waren tatsächlich mehr. Und ich glaube, wir haben 26 Länder gesagt. Und ich glaube, es waren fast 30. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da merkt man auch einfach, ich meine, du hast ja, das sind ja nicht jetzt irgendwie, das sind ja ganz verschiedene Charaktere. Also es ist schon aberwitzig, was wir für Anfragen zum Teil bekommen. Das heißt, die alle erstmal unter einen Hut zu behalten und das, ne, wir haben jetzt ein neues Backend geschrieben. Sowas zum Beispiel haben wir gemacht. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen und zu gucken, dass wir die Spiele, dass die Leute uns mehr Informationen zu ihren Spielen geben können und wir denen noch besser in der Pressearbeit helfen können. Solche Dinge sind uns aktuell viel, viel wichtiger, anstatt jetzt irgendwie reines Wachstum so. Und dann muss man halt gucken, dann haben wir jetzt zum ersten Mal, machen wir quasi drei Messen, was kaum einer mitgekriegt hat. Wir haben auf der Dokomi in Düsseldorf eine Anime- und Manga-Messe, die haben halt einen Games-Bereich zum ersten Mal gemacht. Da haben wir geholfen. Da haben wir den Stand aufgebaut mit 16 Spielen. Da hatten wir auch Kickstarter, Brettspiele dabei und so. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo wir hinwollen. Da haben wir auch ein bisschen verrückte Sachen gemacht. Wir haben so Lampenmännchen gebaut. Die haben wir dann da an den Stand gehangen. Und ich glaube, da haben wir gerade auch sehr viel Bock alle drauf, irgendwie zu sagen, wir sind nicht einfach nur fertig danach, sondern wir haben irgendwie das Gefühl, wir haben es auch inhaltlich vorangebracht.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich jedes Jahr stelle. Wie wählt ihr denn die Spiele aus? Ist das ein First-Come-First-Serve-Prinzip? Ist das eine Kuration? Wird sich da was ändern? Weil aus Journalistensicht geht man über den Indie-Arena und ist ja alles dabei. Das sind Spiele dabei, die im absoluten Early-Access-Prototype-Status sind. Das sind Spiele dabei, die schon fertig kaufbar sind im Laden, wo man sagt, das habe ich doch schon letzte Woche irgendwie durchgespielt. Das ist jetzt trotzdem auf der Gamescom noch mal zu sehen. Es sind Sachen dabei, wo ich gefühlt habe, die sind jedes Jahr dabei, wie Beat Buddy. Und man nie weiß, ist es jetzt fertig, ist es nicht fertig. Da fehlte mir manchmal so ein bisschen eine klare Linie oder ein roter Faden, der sich durch die Indie Arena zählt. Ist das Absicht? Ist das dem Chaos geschuldet? Oder wie siehst du das?
Also es ist so, dass das hoch kuratiert ist und nicht total Zufall. Und es ist auch ein bisschen Absicht, dass es so wild gewürfelt ist. Ne? Also ich finde halt gerade, dass sowas wie solche Themen wie Diversität und und aufzuzeigen, was Spiele noch so sein können als nur Mainstream, total wichtig. Und das bedeutet halt verschiedene Länder, verschiedene Spiele in verschiedenen Statis, ganz verschiedene Genres, auch mal richtig Arzi-Fazi-Sachen dazwischen, aber auch ein kommerziell erfolgreiches Indie-Spiel. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, das den Charme ausmacht. Und es gibt dann immer links und rechts Ausreißer, aber es ist halt schon so, also ich kann nur von diesem Jahr erzählen, dieses Jahr war es sehr, sehr hart. Wir haben 150, 160 Bewerbungen circa gehabt. Mhm. Und wir haben dieses Jahr sehr schlecht Werbung gemacht. Also es kamen halt sehr spät noch Sachen hinzu. Selbst jetzt kriegen wir noch Anfragen, die wir eigentlich nicht mehr bearbeiten können. Und dann setzt sich eine Jury hin aus verschiedenen Leuten, die wir zum Teil Leute aus dem Team, zum Teil Leute, die wir von extern gebeten haben. Da haben wir auch ein bisschen Arbeit in eine Webseite gesteckt. Das heißt, wir haben ein Backend, wo die Leute das dann die Spiele durchgucken können, die Videos angucken können, bewerten können, was zu schreiben können. Das ist halt, ne, ich komme halt aus dem Game Scouting. Mhm. Ich finde, der Indie-Hackerbuchs hat logistisch ein so tolles Tool alleine, wo sich einige Publisher, glaube ich, die Finger nachlecken würden, weil das halt wirklich genau dafür gemacht ist, eine extrem hohe Menge an qualitativen Spielen schnell durchzugucken und sich ein Bild davon zu machen, passt das oder passt das nicht. Mhm. Und wenn wir diese erste Einteilung haben, dann sehen wir so eine Durchschnittswertung und dann gehen wir gemeinsam mit einem kleineren Team diese Durchschnittswertung und gehen die von oben bis unten runter und gucken halt, okay, was passt, dann gibt's da irgendwelche Ausreißer, was ist denn besonders spannend. Mhm. Und dann ist es manchmal nicht nur die Bewertung, sondern dann kann es auch mal was ganz anderes sein, wie zum Beispiel, oh wow, guck mal, die kommen aus Angola. Mhm. Haben wir jetzt nicht, aber Indonesien oder sonst irgendwo, wo wir sagen, oh, das wäre aber schön. Und wenn dann so Spiele gleich aufliegen, wo man das Gefühl hat, die sind halt beide irgendwie ganz cool, dann kann sowas halt mal entscheidend sein.
Okay, also das sind wirklich eine Kuration im wahrsten Sinne des Wortes
entgepickt. Genau, also da steht auch wirklich, also wenn ich da irgendwie überlege, wie viel Arbeit und Zeit da reingesteckt wird, das ist eigentlich extrem, extrem viel. Also ich habe mich jetzt, das haben wir schon gestartet, bevor ich angefangen habe. Aber da hat man wirklich viel, viel, viel Zeit versenkt. Also von den 150 Spielen, ich würde sagen, 100 habe ich mindestens gespielt, wenn nicht sogar mehr.
Aber dass ein Spiel schon im Laden steht oder schon auf Steam verfügbar ist, ist kein Ausschlusskriterium für euch, wenn es halt noch aktuell ist.
Genau, nee, ist es nicht. Mhm. Also ich denke, für uns sind Sachen wichtig, wie die können einen Entwickler vor Ort hinstellen. Mhm. Ja? Also wir wollen halt nicht einen Marketingmenschen da stehen haben, sondern wir leben halt schon davon, auch für die Entwickler untereinander. Ne? Also wenn da 80 Teams dann sind, jeder bringt 2-3 Leute mit, ist es für die halt einfach ein totales Happening, sich gegenseitig mal anzugucken. Deswegen auch diese verschiedenen Länder und ganz verschiedene Sachen, weil das befruchtet sich ja wiederum. Ne, dann fragen die sich nämlich gegenseitig, wie habt ihr das gemacht? Wie läuft denn das mit Social Media bei euch? Wie macht ihr das eigentlich mit Streamern? Wie ist es mit der Entwicklung? Ach, guck mal, ihr benutzt ja auch dieses eine Plugin für Unity. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja. Also das ist
Profitieren ja alle davon, aber ich finde auch als Besucher, also wenn mich Leute fragen, was das Tolle an der Indie Arena ist, habe ich auch immer gesagt, dass du halt direkt mit den Entwicklern, mit den Köpfen, die das Spiel machen, diesen Indie-Charakter, ja, du hast den wirklich vor Ort und spürbar, weil die Leute, die das Spiel machen, die erklären dir das dann auch und mit denen kannst du das dann auch spielen und mit denen kannst du auch reden und das ist halt der große Unterschied, als wenn du in der Haupthalle bist und halt, keine Ahnung, das neue Far Cry spielst oder so, da ist halt in der Regel kein Entwickler dabei, sondern ein PR oder ein Marketing oder ein Angestellter, der dir halt irgendwie Textfloskeln sagt.
Genau, also das ist halt das, ich finde, das ist halt das Kriterium, was für uns fast wichtiger ist als alles andere. Ich meine, wir haben ja auch Indie-Publisher am Stand. Mhm. Letztes Jahr war Humble Bundle da. Dieses Jahr haben wir, ich möchte unbedingt schon reden. Also wir haben ja auch kleinere gute Publisher an Bord, ja. Bei denen ist es aber auch genauso wie bei den Indies, die sind auch alle nicht irgendwie finanziell total geil ausgestattet, ne? Also auch für die ist es unfassbar teuer, auf dieser Gamescom irgendwie Fläche zu bekommen. Und für uns ist es halt schön, wenn die sich genauso da einfügen. Und die kommen ja auch, also auch diese Art Publisher kommt ja auch nicht, die kommen ja auch mit Entwicklern. Mhm. Ne? Also die haben ja auch gar keine riesen Marketingabteilung und so.
Jetzt hast du das Thema Geld verdienen schon angesprochen. Ich meine, bis jetzt war ja die Indie Arena so ja ein Herzensprojekt von Entwicklern, die das selber halt auch so haben wollten, was natürlich trotzdem auch irgendwie wirtschaftlich agieren musste, aber ja nicht auf Gewinn ausgelegt war. Jetzt seid ihr Teil einer GmbH, deine Stelle kostet ja auch Geld, ihr habt Leute, die damit Geld verdienen müssen, also eine GmbH muss gesetzlich ja auch Geld verdienen. Was bedeutet das für die Indie Arena, dass da jetzt eine große GmbH dahinter steckt, die natürlich auch wirtschaftliche Interessen hat? Ändert das was an der Grundausrichtung?
Nee, deswegen sage ich, wir sind auch so ein bisschen Sondersache da. Ne? Bei uns ist, Also man muss eine Sache sehen, in der Vergangenheit wurde das Ding häufig gemacht, indem es zwar auf Null lief, aber auch nur und auf Kosten dessen, dass Leute 3-4 Monate fast Vollzeit dran gearbeitet haben, aber eigentlich gar keine Entlohnung dafür bekommen haben. Mhm. Und das auch der Grund ist, warum es schwierig ist, das durchzuhalten mehr als ein Jahr. Ja. Das heißt, das ist ja alleine schon ein Problem. Es geht ja gar nicht darum, kommerziell zu denken, sondern erstmal zu gucken, dass die Arbeit, die da reinfließt und die was Positives bewirkt, in irgendeiner Weise vergütet wird. Und so sehen wir den Indie-Boost auch, ne? Der Indie-Boost ist halt, der muss halt irgendwo untergehangen werden. Wir haben auch darüber diskutiert, gründen wir eine Indie-Arena-UG, mhm. ja? Und dann machen wir das halt einfach so. Es ist aber so, dass die Teams zu viel Überschneidungen haben. Also ne, bei den Threaks oder jetzt bei Supercrowd sitzen halt Leute, die organisieren die Mac mit, die machen Grafiken, die machen PR und so weiter. Und es macht für uns als Dings dann keinen Sinn zu sagen, das machen wir dann auch. Ja, also sondern da kann man einfach extrem gut Synergie nutzen und sagen, es ist ja auch Event, lass uns doch da irgendwie gucken, dass das in irgendwie einer vernünftigen Bahn läuft. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Budget gerade rechnen, dann bin ich froh, wenn wir auf Null kommen. Mit meiner Stelle. Aktuell tun wir das zum Beispiel gar nicht. Und da muss man sich halt dann schon fragen, funktioniert das dann langfristig oder nicht? Und ich glaube, das kann halt funktionieren. Und das heißt aber auch jetzt nicht, ja, jetzt erhöhen wir mal die Preise oder sowas. Sondern man muss einfach ganz genau gucken, welche Leute tun in welche Arbeit da rein. Und wenn das dann sich trägt und alle Spaß daran haben, dann ist es ja schon ein total gutes Ziel. So. Und dann ergeben sich vielleicht links und rechts auch noch ganz andere Sachen. Ne? Ich habe gesagt, ich komme aus dem Game-Scouting-Bereich, ich habe Spiele entwickelt. Und wir können sicherlich über sowas reden, wie wir sehen halt mit die besten Spiele auf der westlichen Hemisphäre aktuell. Wenn ich mir angucke, was ich als Game Scout gesehen habe, wenn ich sehe, wie viel Überschneidung das mit dem Portfolio hatte, was wir jetzt an Bewerbungen hatten, dann schaust du das an und sagst du, oh, über 30% Überschneidung, würde ich mal behaupten. Und hier sind noch Sachen bei, da hätte ich mir als Scout die Finger schon nachgeleckt. Also da kann man, und ich verstehe halt auch einen Publisher, das heißt, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, wir organisieren jetzt schon Pitch und Match mit. Ich gebe einen Workshop mit dem Game zusammen für Indies, damit die halt einen guten Pitch am Schluss haben und auf der Gamescom gut auftreten können. Und man hat ja, ich meine, ich bin jetzt so lange dabei, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt weitergehen möchte, dann müsste ich fast schon ins Ausland gehen. Die deutsche Branche ist jetzt nicht so geil aufgestellt, dass man sagen kann, ach, es gibt ganz viele tolle Jobs, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast. Ich glaube aber, dass wir noch ganz, ganz viel brachliegendes Potenzial haben. Und das freizuschalten und zu sagen, man hilft den Leuten einfach bessere Spiele zu machen, mit den richtigen Leuten verbunden zu werden. Und man hilft Publishern, die nämlich auch alle überfordert sind aktuell, weil viel zu viele Sachen reinkommen. Mhm. Man muss sich nur überlegen, wenn 60, 70 Spiele am Tag bei Steam released werden, wie viel vorne in die Pipeline reinkommen, ja. Also jeder Publisher weiß das, dass er halt einfach zugeschüttet wird mit Pitches. Und es ist ein ganz schwerer Job, da durchzugucken und ganz schnell zu beurteilen, ist es was zu mir passt? Wie sind die aufgestellt und so weiter? Und das ist was mich immer schon fasziniert hat und was mit dem Indie Arena Boost halt total gut funktionieren kann, auch über die Messe hinaus, zu sagen, okay, was sucht ihr denn? Und wir bereiten jetzt ein paar Leute darauf vor und wir bringen euch zusammen. Und wenn ihr einen Deal findet und das auch noch cool läuft und wir passen ein bisschen auf, dass das auch alles fair läuft, dann kann man da als, ich sag mal, so ein bisschen Agenturbusiness auch noch Dinge tun, die beiden Seiten helfen und das hält das Ding dann auch stabil und ist dann nicht nur so ein einmal im Jahr fließt da ganz viel durch. So.
Ja klar, also diese Connections, die auf einer Indie-Arena vor Ort entstehen, die natürlich können ja auch das ganze Jahr über aktiv als Community, als Kanalisator funktionieren, um Leute miteinander zu verbinden, ja.
Genau, also ich finde halt, das sind halt auch Sachen, da merkt man halt, das ist halt der Unterschied, ob das jetzt jemand dann sich Vollzeit mit beschäftigen darf oder man es halt nicht kann. Mhm. Wenn die Gamescom rum ist, dann lassen halt alle einen Löffel fallen und mussten halt sich ganz schnell um ihre Sachen kümmern, die halt 2 Monate, 3 Monate liegen geblieben sind.
Ja. Und die wieder Miete zahlen können, genau.
Genau, also so ist es halt, ne? Also es ist halt eigentlich, wenn man jetzt aber guckt, dass das hier ohne, ne, es geht jetzt überhaupt nicht um Kommerzialisierung, es geht einfach nur darum, dass das Ding für sich ordentlich trägt und wenn es das tut, dann kann man ganz viele Sachen links und rechts machen und dann heißt das zum Beispiel auch den sozialen Kanälen, oder ich streame halt selber seit ein paar Jahren, ne? Ich habe das Streaming-Studio ich habe das Streaming-Studio auf dem letztes Jahr da aufgebaut. Das haben wir halt auch so gemacht, dass wir einen Influencer genommen haben, den neben einen Developer gesetzt haben, dann haben die zusammen über ihr Spiel gequatscht. Das fanden beide Seiten super toll.
Direkt auf der Arena quasi live, ja.
Genau. Das haben wir haben ein kleines Studio gebaut, ein kleines Streaming-Studio. Das war auch total hands-on. Hm. Wir haben halt ein paar Euro in die Hand genommen, haben einen Mixer gekauft, 3 gute Broadcaster-Headsets und haben uns dann mit dem PC hingesetzt und haben uns einen zurechtgefummelt. Mhm. So, und das lief trotzdem. Wir haben dann gesendet von 11 bis 5, glaube ich.
Und ihr hattet stabiles Internet auf der Messe? Das ist ja das größte
Wunder eigentlich. Ja, ja, doch. Wir hatten eine Direktleitung da. Das Studio hatte eine komplett eigene Leitung. Das war halt super. Und dann das lief halt total gut. Und das war dasselbe Konzept, nur halt digital, ne? Also einfach, dass Entwickler darüber reden. Und da die Streamer hatten totalen Spaß, weil die so einen Inhalt normalerweise nicht haben, weil die normalerweise alleine davor sitzen. Die haben etwas Respekt bekommen davor und haben nicht immer nur rumgemotzt, wie scheiße ein Spiel ist, sondern saßen dann eben jemand, der es gemacht hat. Das heißt, da tut man sich danach auch etwas schwerer, irgendwie so ein Hate Speech zu machen. Das fand ich einen sehr schönen Nebeneffekt. Die fanden es halt toll, weil sie tolle Inhalte hatten. Die Entwickler fanden es halt total toll, mal in so einem Umfeld dann auch zu streamen. Und das lief okay. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass wir das ganze Jahr das eigentlich machen könnten, nach demselben Konzept, mit den Sachen, die wir eh da hatten. Wir haben gute Connections zu den ganzen Entwicklern, die da waren. Und wenn man das halt weiter ausnutzt, dann helfen sich alle gegenseitig. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke gewesen. Ne? Anstatt dass jeder versucht, irgendwie auf sozialen Medien und sonst irgendwo Reichbarkeit zu machen, können wir halt als so ein bisschen als Hub sagen, okay, wir wachsen, ihr wächst, dadurch wächst ihr wieder. Also das ist halt einfach eine sehr positive Geschichte. Die motiviert mich jetzt auch, ne? Der Job gerade ist extrem stressig. Noch stressiger, als ich gedacht habe. Aber ich falle abends mit dem Grinsen ins Bett, ne? Weil du halt das Gefühl hast, du machst das halt für einen total guten Zweck. Und das soll auch so bleiben.
Ja, ich meine, so muss es ja sein, oder? Also, dass man nicht das Gefühl hat, man arbeitet da nur was ab und sondern wirklich da. Also man hört, dass du auch da mit Herzblut drinsteckst und dein Werdegang ja nicht von ungefähr. Also die Long Journey Home war fast schon bezeichnend dafür, dass du jetzt angekommen bist, oder?
Ja, das ist irgendwie das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen witzig. Ich habe, nachdem wir es jetzt öffentlich bekannt gemacht haben, dass ich das mache, habe ich doch extrem viele, auch ältere Freunde, aber auch Leute, die ich noch nicht so lange kenne, haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, oh, das passt ja total gut. Das habe ich wirklich super oft gehört. Und das ist natürlich total, das ist auch total beruhigend, ne? Das ist jetzt auch kein sicherer Schritt, den ich jetzt gerade gemacht habe. Ich hätte ja auch irgendwo mir noch mal einen schönen Creative Director Job, schöneres, größeres Spiel oder so machen können. Aber ich habe halt gemerkt, dass mich das hier so unfassbar gut hinzieht. Da habe ich gesagt, na gut, jetzt gehe ich einfach das Risiko mal ein. Dann machen wir mal jetzt die Gamescom, machen wir die Mac. Das sind zwei Messen. Dann gucken wir mal, was am Ende steht und ob das eine Vollzeitstelle wirklich rechtfertigt und was wir daraus machen können.
Ja, aber wenn es dir um Sicherheit ginge, dann wärst du halt bei Blue Byte geblieben, weißt du? Also vor 17 Jahren, oder? Das wäre der sicherste Job.
Ja. Aber wenn du 17 Jahre in der Firma bist, dann ist es auch irgendwann mal Zeit, sich zu überlegen, ob man mal was anderes macht.
Ja, ich bin ja nur enttäuscht, dass du nicht am Battle Eye arbeitest, aber gut.
Ach so, ja, du möchtest nicht glauben, wie oft ich ein Battle Eye gepitcht habe. Jetzt pass auf, die muss ich erzählen. Ich habe irgendwann mal, schon ziemlich lange her, habe ich ein Battle-Eye gepitcht für den DS. Der kam damals raus. Dachte mir, oh, das wäre so geil, ein Battle-Eye auf einem DS, das wäre der Hammer. Und dann war das Feedback, nee, ein Strategiespiel auf so einem DS, da glauben wir nicht dran. Ich glaube, ein Jahr später kam Advanced Wars raus und ich saß da und denke mir, was für ein Scheiße.
Ich habe eine Träne des Glücks und der Trauer in meinem Auge, sag ich dir, wenn ich sowas höre. Naja, vielleicht auf der Indie-Arena mal, genau.
Ja, wer weiß.
Ja. Nee, aber das meinte ich damit. Also man sieht ja, dass du immer auch was nach Neuem suchst und dich das da auch richtig hingezogen hat. Weil im ersten Moment war ich tatsächlich überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, du kommst ja nicht aus dem Event-Business oder aus dem Messebetrieb. Weißt du, so wie Boris, der hat ja die Gamescom früher auch gemacht, dass der halt in diesem Bereich irgendwie sich da eingliedert. Das hat mich jetzt nicht überrascht, aber bei deiner Personalie hatte ich mich schon erstmal gewundert, weil du halt eher aus der Entwicklerecke kommst. Und deswegen, trotzdem fand ich es aber interessant, dass dich das da so hingezogen.
Ja, also es ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe auch lange hin und her überlegt, aber letztendlich, wenn ich überlege, ich habe halt Long Journey Home, da habe ich halt das Studio geleitet, habe das Spiel geleitet, habe selber noch programmiert und habe die PR dazu gemacht. So, und wenn du dir mal genau überlegst, klar ist das nicht dasselbe. Ich komme jetzt mit einem gewissen handwerklichen Geschick dabei, ne? Ich kann mich mit Sven halt auch hinsetzen. Also wir ziehen nächste Woche den Stand auch um. Der ist momentan bei einem beim interessanten Bauern eingelagert in so zwei Kammern, ja, da passt nichts mehr rein, wir können auch nicht bauen, wir können ja nichts machen, und wenn wir den Stand jetzt irgendwie verbessern wollen, war klar, wir müssen ein neues Lager ziehen. Jetzt ziehen wir nächste Woche um und da freue ich mich sehr drauf, weil das heißt für mich, ich werde den halben Tag Orga und Sachen machen und die andere Hälfte werde ich tatsächlich handwerklich bauen dürfen. Das finde ich halt auch total sexy. Und ich mache es halt trotzdem noch mit Spielen und setze mich mit Spielen auseinander. Und also ich mag die Mannigfaltigkeit dieser Jobs, mochte ich schon immer. Ich habe halt schon immer nur mehr gemacht als nur meinen einen Fokus so. und das jetzt zu erweitern und gerade durch die ganze Arbeit als Game Scout bringt man halt auch ein Netzwerk mit, was halt wirklich, wirklich hilft, ne? Ja. Also ich habe halt einfach die letzten zwei Wochen viele Telefonate geführt, habe erzählt, was ich machen will, mit Leuten, die ich schon super lange kenne. Und dann ergeben sich halt coole Sachen, weil man weiß einfach voneinander, dass man auf einem gewissen Niveau Dinge bewegen will, so. Und ob das dann jetzt ein Spiel ist oder ob man, und das ist, finde ich, halt so witzig, ja. Also ich sehe das Ganze als ein Spiel, ja. Wenn wir diesen Indie-Boost bauen, wir haben jetzt, gestern haben Sven und ich den Plan aktualisiert, wie der jetzt gebaut wird, ne. Also wir schieben immer ein bisschen hin und her, dann hat man mal ein Gespräch, dann sagt jemand, ach, das wäre ja cool. Dann gibt's natürlich irgendwelche Sponsoren, die bestimmte Dinge haben wollen. Wir werden halt einen Getränkesponsor haben, da werden sich viele, glaube ich, überraschen. Das ist, und dann redet man natürlich mit denen und guckt, wie das halt irgendwie funktionieren kann. Mhm. Und genau, und dann ist das aber wie eine Spielerfahrung, ja. Man überlegt sich, wie ist die Experience von dem User, also von dem Besucher des Standes, wo kommt er rein, was macht er zuerst, muss man den vielleicht ein bisschen führen, was wird sichtbar sein? Ich glaube, solche Dinge kann man jetzt ein bisschen anders machen, ne? Wenn man das so von vornherein sieht, ne? Also was ist diese, ich mochte beim Indie-Boost immer diese Festival-Erfahrung, dieses, wie du schon sagtest, das fühlt sich an wie eine eigene Messe so. Du gehst halt durch dieses Tor, du trittst auf diesen blauen Teppich und dann ist es halt ein bisschen was anderes, so eine kleine andere Welt. Und die
ja, so ein kleiner Erlebnispark, so hier eine Überraschung, genau. Da irgendwie was zu gucken, genau. Und du hast halt so dieses Erkundungsprinzip, was du halt auf der Gamescom ansonsten nicht hast, da ist halt eher, wer am lautesten schreit, zieht dich an. Ja. Ich glaube, dass dein Erfahrungslevel, weil du schon so bei XP-Punkten bist, das tatsächlich, glaube ich, für so einen Job wie die Indie Arena ganz vorteilhaft ist, weil du halt von großen bis zu kleinen Studios bis zur eigenen Gründung bis hin zur Entwicklung halt alle Aspekte zumindest mal erlebt hast. Und ich glaube, dass das gegenüber den Indie-Entwicklern, die auf dem Stand sind, halt auch wichtig ist, die entsprechend beraten und einteilen zu können, oder? Und quasi deren Welt auch zu kennen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, als wenn du jetzt nur aus der Event-Ecke kommen würdest.
Ja, genau. Also das merke ich auch. Wir haben einen Discord-Channel, da sind alle Entwickler, die purzeln da jetzt auch seit vorgestern alle rein. Also wir haben, ne, wir haben jetzt fast alle Zusagen, beziehungsweise es gibt jetzt irgendwie nur noch, keine Ahnung, ich glaube, es gibt nur noch 10 offene, auf die wir warten. Und dann siehst du halt, wie die anfangen, darüber zu reden, was sie jetzt für Flyer drucken wollen. Und dann posten die dann Flyer. Und dann kann ich da reingehen und sagen, pass mal auf, der Flyer ist zu groß. Und das wird halt weggeschmissen. Das sieht echt zu billig aus. Also ihr solltet euch vielleicht, und dann kann man halt seine Erfahrung teilen. Überlegt doch mal, ob ihr Buttons machen wollt. Buttons kommen immer total gut. Also solche Kleinigkeiten, die man einfach schon über die Jahre gesammelt hat, die einem selber so unfassbar klar sind, weil man es halt schon gemacht hat, da merkt man halt schon, dass du halt viele junge Teams die ganz froh darüber sind, wenn du denen einfach ein, zwei Tipps geben kannst. Oder sagen kannst, oh, guck mal, ihr macht gerade dieses Spiel, redet mal mit denen. Die haben auch ein ähnliches Spiel gehabt, die waren letztes Jahr da, quatscht auch mal miteinander, die hatten irgendeine total tolle Sache. Das sind wirklich super Kleinigkeiten, wie auf der Dokomi hatte jemand ein iPad dabei und hatte eine App, wo du dich für Newsletter registrieren konntest, die halt offline funktioniert hat und optisch gut aussah. So, und da merkt es einfach, dieses Team hat das schon so ein bisschen durchdacht, ne? Ich habe nicht immer Internet, ich will da aber mich jetzt halt nicht, mach demnächst einen Kickstarter, dafür zu sammeln, ist halt super. So, und solches Wissen kannst du halt ganz gut einsammeln und dann wieder neu verteilen. Ich habe eben gerade im Facebook hat jemand von einem Spiel, was ich sehr gut finde, da hat irgendwie ein Fan so ein Lego-Ding von gemacht und habe ich direkt runtergeschrieben. Ich so, bitte, 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 macht ein paar von den Dingern als Bags, macht so kleine Bags, wo ihr euren Link drauf druckt und macht diese, weil das sind wenig Lego-Steine. Das müsst ihr jetzt nicht jedem in die Hand drücken, aber das ist jetzt gerade für PR oder so, ist das halt total geil. Außerdem will ich auch. Also solche Sachen, das macht halt Spaß, da einfach das Wissen auch weitergeben zu können. Und da geht es dann auch nicht um Knete oder so, sondern da freut man sich einfach dran, dass das halt für die Leute dann funktioniert.
Sehr cool. Dann freue ich mich umso mehr jetzt auf die diesjährige Gamescom. Indie Arena ist auf jeden Fall immer ein Highlight. Dich wird man wahrscheinlich fast nicht antreffen. Du bist wahrscheinlich mords im Stress. Oder ist es dann auf der Indie Arena dann so, dass du sagst, geil, jetzt kann ich es auch ein bisschen genießen, weil jetzt steht alles? Oder ist es auf der Gamescom dann noch stressiger?
Ich befürchte, es wird stressig. Aber ich kann auch sagen, das ist ja nicht der erste Event. Die Dokomi war natürlich eine ganz andere Dimension. Aber ich merke schon, mir macht das halt auch Spaß. Also ich falle da jetzt nicht tot um, sondern ich ziehe da tatsächlich Energie raus. Und ich versuche momentan eigentlich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es jedem gut gehen kann da. Also auch dem Team, nicht nur den Entwicklern. Und dass wir das gut verteilen können. So, ich weiß noch nicht, Olli ist ja auch noch da, Wolf ist auch noch da. Die sind also nicht weg, ja, sondern ich bin quasi zusätzlich da aktuell. Sicherlich arbeitet Wolf und Olli jetzt nicht mehr so mit der intensiven Zeit da dran wie vorher. aber die sind halt da. Und wenn wir uns das gut aufteilen, ich bin gespannt. Also vielleicht wirst du mich auch schlafend zwischen den Lagerkisten irgendwo irgendwann finden. Aber
im Streaming-Studio, genau.
Aber ich werde den Stand tatsächlich physisch mit aufbauen. Da ich einer der Älteren im Team bin, habe ich einen Führerschein, den 7,5-Tonner fahren kann. Das heißt, ich werde tatsächlich den Bus fahren. Was ein bisschen absurd ist, aber wir sparen uns halt einen Fahrer. Das ist halt ganz gut. Den mussten wir sonst immer zahlen. Genau, also das heißt, ich werde halt mit aufbauen werde ihn betreiben. keine Ahnung, vielleicht bin ich an Tag 3 schon tot. Mal gucken.
Sehr schön. Aber zum Streamen wirst du dann auf der Messe nicht mehr kommen oder im Vorfeld?
Ja, aber klar, natürlich. Ich meine, ich will schon noch die Sachen, auf die ich Bock habe. Also wir werden, glaube ich, jeden Nachmittag ein kleines News-Format machen von 1,5 Stunden, wo wir so ein bisschen erzählen, was gerade passiert, was noch abends passiert, wo wir ein paar Sachen vorstellen. Es findet vielleicht noch ein besonderer Event bei uns am Stand statt, den man jeden Tag benennen kann. Also ich könnte dir in 2-3 Wochen wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Momentan muss ich mir sehr auf die Lippe beißen, obwohl ich es in die Welt rausbrüllen möchte. Aber doch, nee, ich werde versuchen, schon die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe auch.
Genau, also das heißt, wenn ihr auf der Gamescom seid, Halle 10, gell, wie immer.
Genau, 10.1.
In den letzten Jahren, 10.1, die etwas ruhigere Halle zum Glück geworden, die war ja früher, neben Wargaming und solchen Geschichten, also von daher schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr in Köln seid, es lohnt sich aber du hast ja schon angedeutet, auch wenn man nicht in Köln vor Ort ist, wird man einiges von der Indie Arena mitbekommen über Streams und Co.
Genau, wir freuen uns momentan extrem, weil unsere sozialen Kanäle sind noch nicht so ausgeprägt, über jeden Follow. Wir freuen uns über jeden, der uns hilft, ein bisschen Sichtweite zu erreichen. Das gilt für Twitch, Twitter und Facebook.
At Indie Arena wahrscheinlich überall, oder?
Genau, das ist eigentlich at Indie Arena Boost.
Okay. Dann schicken wir da alle hin. Wir freuen uns sehr. Wir werden natürlich auch auf der Gamescom, wie üblich, unsere Podcasts von der Messe machen. Und da ist Indie Arena auch immer ein großes Thema, weil es da einfach wahnsinnig viel zu sehen gibt. Freue ich mich sehr, dich da zu treffen und deine ganze Bagage, die ganzen Leute, die du da unter ein Dach gebracht hast und bringst. Ich wünsche dir noch sehr viel Kraft in der Vorbereitung, sehr viel Schlaf und sehr viel Nerven auf jeden Fall, diesen chaotischen Flohhaufen einigermaßen in den Griff zu haben.
Die Muppet Show. Ich bleib bei dem Bild erstmal für mich so.
Die Danke. Passt tatsächlich sehr gut, weil sie so knuffig chaotisch, aber trotzdem eben so eine positive Ausstrahlung hat.
Ja, finde ich auch. Wir wissen noch nicht, wer Miss Piggy und Gonzo ist. Das wird noch ein bisschen diskutiert.
Ja, aber du bist Kermit da, auf jeden Fall.
Habe ich überhaupt nichts gegen. Ist mein Lieblings.
So. Wunderbar. Das war's für heute mit diesem Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt noch viel Spaß in der Vorbereitung und wir hören uns am Morgen an dieser Stelle wieder und wir sehen uns auf der Gamescom. Ciao.
Tschüss.